Berufsbildungstalks. Herzlich willkommen zu den Berufsbildungstalks, dem Podcast zur Berufsbildung in Österreich. Seien Sie mit dabei, kommentieren Sie und bringen Sie so gemeinsam mit uns die Berufsbildung in Österreich ins Gespräch. Es geht darum herauszufinden, was SchülerInnen können und nicht, was sie nicht können. Ich spreche mit Frau Prof. Dr. Sabine Albert und Herrn Prof. Dr. Jure Burgay von der Pädagogischen Hochschule Wien. Mein Name ist Martin Thoma. Miteinander Handlungsmöglichkeiten für inklusiven Unterricht an berufsbildenden Schulen. Das ist der Titel des Handbuches von Frau Professorin Dr. Sabine Albert und Herrn Prof. Dr. Jure Burgay, die ich hiermit herzlich begrüße. Schön, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.
Das Handbuch ist ja das Ergebnis eines Projektes.
Ja, also das Projekt hat begonnen 2016 und heißt IWET. Das bedeutet inklusive Berufsbildung in der Republik Moldau. Und da hat quasi die Republik Moldau, die wollten inklusive Berufsbildung implementieren mit Unterstützung des ÖAD und auch mit Förderung des Bundesministeriums für Unterricht, Wissenschaft und Forschung. Und im Zuge dieses Projekts hat man die BH Wien, insbesondere das Institut für Berufsbildung, gefragt, ob sie Experten, Expertinnen zur Verfügung stellen würden, die das Projekt bezüglich der Unterrichtsarbeit begleiten würden. Weil das Projekt umfasst ja viel mehr als nur inklusiven Unterricht. Es wurden ja auch die Rahmenbedingungen angepasst, die gesetzlichen, und es wurden Unterstützungssysteme implementiert, wo Psychologinnen und Psychologen arbeiten, die Lehrpersonen in ihrer täglichen Arbeit unterstützen und beratend begleiten. Und wir waren quasi für den Bereich Unterricht, inklusiven Unterricht vorgesehen. Und wir haben uns dann zur Verfügung gestellt, der Kollege Burger und ich, dass wir quasi dieses Projekt begleiten.
Ja, am Anfang war es einer für sich als ein Workshop gedacht. Und dann haben wir uns mit den Teilnehmerinnen so gut verstanden und mit der Mentalität und mit der Offenheit der Menschen dort, dass wir dann auch gesagt haben, okay, das schaut sehr gut aus, weil alle waren wirklich vom Tag 1 begeistert von diesem Thema. Die wollten wirklich alle mitmachen. Keiner hat sich dagegen entschieden. Also wirklich, die waren freiwillig mehr oder weniger dort. Und das hat man bei denen wirklich gesehen, dass sie das wirklich machen wollen.
Ein wesentliches Ziel dieses Handbuch ist es, LehrerInnen dazu zu ermutigen, ihre Ressourcen zu entdecken, zu nutzen und ihre eigenen Wege zu beschreiten.
Es ist ja so, dass wir in ein anderes Land gekommen sind, mit einer anderen Kultur, mit anderen Rahmenbedingungen. Und jetzt ist es natürlich so, dass man da keine Rezepte geben kann. Also Inklusion wird so oder so gemacht oder da müssen sie so oder so vorgehen. Und es ist ja auch so, wir haben alle, also in Österreich haben wir relativ gute digitale Ressourcen. In Moldawien, Moldau gibt es eher weniger Ressourcen. Das heißt, man muss wirklich schauen, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung und wie kann ich vorgehen und wie kann ich quasi meinen eigenen Weg finden. Und es ist für uns eben wichtig gewesen, die Menschen oder die Lehrpersonen in Moldau dahingehend zu unterstützen, dass sie ihre Ressourcen nutzen und ihren eigenen Weg finden, der ja oft anders aussieht als bei uns beispielsweise.
Das war auch am Anfang so, dass die Kolleginnen vor Ort wirklich geglaubt haben, dass sie jetzt Rezepte bekommen werden. Aber das haben wir sofort irgendwie klipp und klar gesagt, nein, wir sind nicht hier, um euch zu unterrichten oder um euch zu sagen, genau so müsst ihr es machen, dann klappt es. Sondern wir wollen Ihnen jetzt hier ganz einfach dabei helfen, auf diesen neuen Weg, auf diesen anderen Weg sich zu begeben und da die eigenen Ressourcen zu finden und diese auch nutzen.
Und Sie haben dann angefangen mit dem Menschenbild.
Ja, also wir alle haben ja ein bestimmtes Bild von Menschen beziehungsweise von unseren Schülerinnen und Schülern. Und es ist grundsätzlich so, dass wir, also ein Menschenbild besteht ja aus Überzeugungen darüber, wie Menschen sind und wie sie zu sein haben. Und da werden Menschen quasi auf wenige Merkmale reduziert und in ihrer Komplexität nicht erfasst. Ja. Und gerade in der Inklusion ist es aber wichtig, die Schülerinnen und Schüler wirklich so wahrzunehmen und zu begreifen, wie sie tatsächlich sind, um sie auch wirklich unterstützen zu können. Und deswegen ist es eben wichtig, das eigene Menschenbild einmal zu reflektieren und daran zu arbeiten, weil das Menschenbild natürlich handlungsleitend ist. Also es bestimmt quasi, wie wir uns erzieherisch verhalten in der Klasse, wie wir didaktisch, methodisch vorgehen, wie wir kommunizieren, interagieren, ist alles Ausdruck des Menschenbildes. Und deswegen steht es an erster Stelle, weil es eben fundamental ist für die Unterrichtsarbeit.
Eine der ersten Übungen, die wir mit den Teilnehmerinnen vor Ort gemacht haben, war, dass wir die gebeten haben, Inklusion zu zeichnen. Und da waren die Resultate wirklich ganz, ganz spannend für uns, weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor allem Menschen mit Behinderungen, körperlichen Behinderungen gezeichnet haben. Und das haben wir auch wirklich schon am Anfang den Teilnehmerinnen gesagt, wir werden nicht darüber sprechen. Ja? Also weil Inklusion hört nicht mit einer Rampe auf, die in einer Schule gebaut wird, sondern Inklusion bedeutet wirklich, den Menschen so zu nehmen, wie er ist, und zu schauen, wie kann ich ihm oder wie kann ich sie dabei unterstützen, ihre oder seine Leistungen zu erbringen.
Das ist von diesem Ausgangspunkt kommt man ja auch ganz, ganz konkret zu dem Projekt, was wir auch in der pädagogischen Forschung und in der Ansprüchen im pädagogischen Alltag haben, dass wir sagen, es muss eine Individualisierung des Unterrichts stattfinden. Ist das ein unterschätzter Ansatz noch im schulischen Alltag?
Ja, das denke ich schon. Also ich habe ein Forschungsprojekt durchgeführt, wo ich Schülerinnen und Schüler befragt habe, wie so ihr Leben im Unterricht ist. Und da erleben Schülerinnen und Schüler doch häufig, dass nicht auf Individualisierung Wert gelegt wird, dass da doch sehr, also es ist ja wichtig, dass Lehrerinnen und Schülerinnen sich annähern. Und es findet leider häufig noch statt, dass Lehrer quasi lehren und Schülerinnen und Schüler Objekte dieser Aneignungsprozesse sind. Ja? Und also dieses Klassische, wie wir es von früher auch kennen, finden wir nach wie vor in den Schulklassen.
Aber vor allen Dingen, was mich an diesem Kapitel in dem Handbuch besonders fasziniert hat, war dieser Fokus auf die Methodenvielfalt. Und zwar nicht nach dem Motto, was kannst du alles, an die Lehrenden gestellt, sondern wie sind die Bedürfnisse, Bedarfe der Schüler?
Genau, weil die Schülerinnen und Schüler kommen ja aus unterschiedlichen Lebenswelten und sind unterschiedlich bisher sozialisiert worden, haben unterschiedliche Wissensvorräte erworben. Jetzt kommen Lehrpersonen aus anderen Lebenswelten. Das heißt, da treffen ganz, ganz viele Lebenswelten im Unterricht aufeinander. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass sich die einander angleichen, ja, dass sie, dass Lehrpersonen eben versuchen, wirklich herauszufinden, wie kann ich den Schüler, die Schülerin beim Lernen unterstützen und wie lernt die Schülerin der Schüler am besten. Und das funktioniert natürlich so, wie der Titel des Buches schon sagt, miteinander, dass ich die Schülerinnen und Schüler mit einbeziehe im Unterricht und auch mich natürlich mit Kolleginnen und Kollegen austausche. Aber dieser Fokus ist ganz stark in diesem Miteinander von Lehrpersonen und SchülerInnen, um herauszufinden, wie die Schülerinnen am besten lernen können und was brauchen sie dafür.
Wie man sie auch einfach erreichen kann, weil ja auch unterschiedliche Bedarfe eingehen kann und muss. Das führt ja jetzt aber dann auch das Ganze von den Individualisierung, Lebenswelten, führt das auch zu einem ganz modernen Anspruch, den wir auch jetzt im schulischen Alltag haben, zum kompetenzorientierten Unterricht. Gibt es da Besonderheiten für den inklusiven Unterricht?
Ja, der kompetenzorientierte Unterricht oder die Kompetenzorientierung ermöglicht uns genau das, individualisiert an den Schüler heran oder Schülerin heranzutreten, da wir schauen können, welche Kompetenzen kann dieser Schüler oder diese Schülerin erreichen. Und hier durch diese Kompetenzraster haben wir wirklich die Möglichkeit, individualisiert an die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler heranzutreten und den Unterricht auch so gestalten, dass jeder oder dass alle da auch mitmachen können. Weil wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, in einer Werkstätte, ich habe eine Schülerin, die keine Hände hat, ja, wird sie wahrscheinlich nicht in der Lage sein, einen Rock zu nähen, aber sie oder er wird sicherlich in der Lage sein, diesen Rock zu analysieren, zu bewerten oder einen neuen anderen Rock zu gestalten.
Ja, also wir haben ja an den Berufsschulen in Österreich schon die individualisierten Lehrpläne. Also da werden Lehrpläne genau auf Schülerinnen und Schüler zugeschnitten, die zum Beispiel sonderpädagogischen Förderbedarf haben oder die Paragraph 8a, 8b Schülerinnen sind. Und da kann man wirklich genau die Kompetenzen, also streichen, erweitern und kann quasi individualisiert, der wird dann eingereicht und auch die Prüfung erfolgt dann auf Basis dieses Lehrplans. Und die Schulen in Moldau haben so eine Individualisierung der Lehrpläne übernommen. Also wir haben dann mit ihnen geübt, wie man das durchführt und haben das quasi in ganz Moldau dann implementiert und gehen jetzt auch so vor, dass sie für jeden Schüler, jede Schülerin, die das braucht, einen eigenen Lehrplan erstellen.
Sie haben schon angesprochen, natürlich das zentrale Aufgabe oder Kernaufgabe des schulischen Alltags sind immer noch die Leistungsbeurteilungen und Überprüfungen. Welche Ansätze schlagen Sie da vor?
Für uns war es ganz wichtig, sich mit dem Thema nicht nur als Lehrperson sich auseinanderzusetzen, sondern mit der Leistungsüberprüfung mit den Schülerinnen zusammen daran zu arbeiten. Dass man mit den Schülerinnen, sagen wir mal zum Beispiel, einige Prüfungsfragen zusammen erstellt. Dass man mit den Schülerinnen und Schülern alternative Möglichkeiten aufweist, weil es heißt ja nicht nur, dass ein Schultest so auszusehen hat, wie ein Schultest vor 30 Jahren ausgesehen hat. Und da haben junge, beziehungsweise da haben Schülerinnen und Schüler wirklich oft sehr herausragende Ideen, um zu zeigen, was sie können. Und genau darum sollte es gehen, bei jeder Leistungsüberprüfung das zu finden, was der Schüler oder die Schülerin kann und nicht das, was er oder sie nicht kann.
Bei der Leistungsbeurteilung ist es ja so, dass gerade dabei die Kompetenzraster sehr hilfreich sind, weil wir ja genau die Kompetenzen haben, also klare Kriterien, was muss der Schüler, die Schülerin können, ja. Und danach kann man beurteilen. Das heißt, man kann wirklich konstruktiv rückmelden dem Schüler, der Schülerin, was kannst du, wo musst du noch dran arbeiten, was musst du noch tun, damit du besser wirst. Das heißt, man kann wirklich konstruktive Rückmeldungen geben mit Hilfe dieser Kompetenzraster. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass Schülerinnen und Schüler wissen, was kann ich tun, um eine bessere Note zu bekommen oder um zu lernen oder besser zu werden. Es geht ja nicht nur um die Note, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Informationen noch mitgibt.
Sie hatten gerade den Anhang erläutert. Danke für mal. Sie hatten gerade erläutert und Sie hatten gesagt, Sie hatten eine Freundin in Slowenien, die damit gearbeitet hat.
Genau, also sie ist Sonderpädagogin und ich habe mit ihr ganz über dieses Projekt in Moldau gesprochen. Und dann meinte sie, Jure, wir haben hier eine super Liste von Ministerium, bitte schau sie dir an. Und dann war man, natürlich musste ich sie zuerst ins Deutsche übersetzen und dann haben wir mit der Kollegin Albert darüber geschaut und war mal wirklich sehr verblüfft, wie weit man hier auf diesem Gebiet auch schon in Slowenien ist. Und ich kann mich auch an meine Matura-Zeit erinnern, die ja jetzt schon doch, ja, sagen wir mal, ein paar Jahre zurückliegt, dass wir auch schon damals bei der Matura Anpassungen gehabt haben für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedarfen.
Es gibt Anpassungen in Österreich, nur, also wir wussten nichts davon. Also es dürften, wissen wahrscheinlich Insider, die inklusiv arbeiten oder Sonderpädagoginnen, Sonderpädagogen. Also es gibt vom Ministerium aus so Anpassungen, die findet man auch im Internet. Aber ich glaube, das ist viel zu wenig kommuniziert, dass es das gibt. Beziehungsweise müssten sich ja die Schulen wirklich hinsetzen und das ausarbeiten und sich überlegen, welche Anpassungen sind bei uns wichtig, welche müssten wir vor. Das heißt, man müsste einheitlich ein bisschen vorgehen. Und das ist ja etwas, was eine Schule beziehungsweise schulübergreifend passieren muss und nicht jede Lehrperson für sich tun kann. Ja. Also ich denke mal, das würde mehr publik gemacht gehören.
Also es ist vielleicht viel mehr, ist schon da und wir könnten dann eigentlich sehr viel mehr erreichen, wenn wir einfach vielleicht uns auf das besinnen, was vielleicht schon da ist. Es ist eine riesige Übersicht. Man wird immer sagen, wo ist das, was fehlt das? Für den Alltag der letzten Jahre, sagen wir so ein bisschen bei uns gewesen, fehlt mir etwas, also psychische Beeinträchtigung, Traumatisierung und Flucht sind noch kein Thema. Weil Sie sagen, das kommt noch, oder weil Sie sagen, das müssen wir noch dran arbeiten?
Dieses Handbuch wurde ja anhand der Workshops entwickelt, die wir in Moldau gemacht haben. Und in Moldau hatten wir, beziehungsweise gab es nie diesen Bedarf, bis jetzt natürlich mit dem Ukraine-Krieg. Ja, und hier hat jetzt wieder ÖAD tolle Arbeit geleistet. Und jetzt werden die Kolleginnen vor Ort, die mit solchen Schülerinnen und Schülern jetzt in Kontakt kommen, wieder von österreichischen Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet unterstützt. Aber wie gesagt, für dieses Handbuch war das damals noch nicht das Thema.
Es wird ja von uns explizit darauf hingewiesen, dass diese Anpassungen ein Vorschlag sind, wie es gemacht werden kann. Und es gibt ja die Möglichkeit, das abzuändern und an seine eigenen Bedarfe anzupassen. Ja, also das heißt, man könnte da auf jeden Fall Themen, die aktuell sind, mit hineinnehmen, wie Fluchterfahrung und Traumatisierungen und psychologische Probleme. Gerade jetzt aufgrund von Corona wäre das vielleicht eine Option. Aber wie gesagt, es ist ein Vorschlag und es ist ja, eigentlich wollen wir ja anregen, wir wollen dazu anregen, dass diese Liste erweitert wird und verändert wird, je nachdem, wie die Bedarfe sind.
Ich danke Frau Professorin Doktorin Sabine Albert und Herrn Professor Juri Burgay von der Pädagogischen Hochschule Wien für dieses Gespräch und freue mich auf die nächste Fortsetzung, wenn Sie wieder aus Moldau zurückkommen und neue Impulse nach Wien bringen. Vielen Dank.
Danke.
Gerne, danke schön.